Glaube, Hoffnung, Glück. Ich bin fast abgebrochen, als ich einen Abend, als die deutsche Handballmannschaft gegen die Türkei spielte, im Auto saß und der Radioreporter sagt, Glaube, Hoffnung, Daumen drücken, habe ich mir gedacht, hat er unsere Serie angehört. Da ging es jetzt darum, dass die Deutschen da unbedingt gewinnen sollten. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Vielleicht gibt es ein paar Handballfans hier unter uns. Jedenfalls Glaube, Hoffnung, Daumen drücken. Glaube, Hoffnung, Glück, das ist die Serie, in der wir sind. Wir sind im Teil 3. Und wir haben uns das letzte Mal eine Frage mitgenommen in diesen Gottesdienst hinein, nämlich die Frage, was dürfen wir von Gott erwarten? Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast bisher in deiner Nachfolge mit Jesus, wenn du überhaupt Jesus nachfolgst. Ich kann sagen, dass ich jetzt über 50 Jahre Jesus nachfolge. Eigentlich habe ich so eine Beziehung zu Gott gehabt, als ich schon 3 war. Da habe ich mir schon Fragen über Tod und Ewigkeit gemacht und habe Gottesdienste gestört, weil ich über den Pfarrer erbost war, der rhetorisch geredet hat. Und dann, ich habe schon immer sehr laut gesprochen. Meine Eltern waren das peinlich und ich bin dann als 3-Jähriger aufgestanden und habe gesagt zum Pfarrer, also der hat die Frage gestellt, wer ist Gott? Und das war eine rhetorische Frage und so war die Predigt aufgebaut. Wer ist Gott? Und dann hat er eine Antwort gegeben. Wer ist Gott? Und dann hat er wieder eine Antwort gegeben. Das habe ich aber als 3-Jähriger nicht gecheckt. Und irgendwann war mir das zu blöd und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, wenn Sie nicht wissen, wer Gott ist, wer weiß das dann? Ja, so war ich drauf, schon mit 3. Und also irgendwann habe ich dann nur noch für mich so diese Entscheidung treffen wollen, weil ich die Vorstellung hatte, man muss eine Entscheidung treffen und es ist gut, eine Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Da kann man nicht so einfach hineinrutschen. Aber wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, dann muss ich sagen, es gibt eine ganze Menge Dinge, da war ich von Gott enttäuscht. Da habe ich mir gedacht, das habe ich mir anders vorgestellt. Gott hat mich in diesen, ich bin jetzt 62, in diesen 62 Jahren nicht in jedem Falle bewahrt. Nicht vor Unfällen, nicht vor Schaden, nicht vor Diebstahl, nicht vor Betrug, nicht vor großen Verlusten, nicht vor Einbruch, nicht vor gesundheitlichen Problemen, nicht vor Enttäuschungen, nicht vor Verrat. Und ich dachte mir so am Anfang, ja, wenn ich jetzt also Jesus nachfolge, dann wird das Leben ja so easy-beasy sein. Dann wird alles gut laufen. Alles, was ich mir wünsche, kommt in Erfüllung. Alles, wofür ich bitte, das erfüllt mir Gott. Vor jedem Schaden wird er mich bewahren, vor jeder Enttäuschung, vor allen Schwierigkeiten. Es gibt überhaupt keine Probleme. Und ich musste lernen und erkennen, dass das gar nicht so ist. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und natürlich können wir Gott um alles bitten und das ist auch okay. Aber manchmal sagt er nein und manchmal sagt er ja. Und so, ich dachte gerade, wir haben die falsche Folie, aber nein, wir haben die richtige Folie. Und ich kann sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal von Gott enttäuscht warst. Ich war schon von Gott enttäuscht. Ich war sogar wütend auf ihn. Ich war sogar eine Zeit lang so zynisch, dass ich gesagt habe, Gott, wenn du dich verstecken willst, ich werde dich bestimmt nicht suchen. Wenn du Spaß daran hast, dich zu verstecken, dann versteck dich ruhig. Ich komme auch ohne dich zurecht. So eine echte Lebenskrise. Auch davor hat mich Gott nicht bewahrt. Er hat nicht eingegriffen, so wie ich das wollte. Er hat eigentlich nicht das getan, was ich so in meiner Welt, mit meiner Theologie, die ich mir zusammengebastelt habe, erwartet habe. Aber wenn du auch dich dazu in Beziehung setzen kannst und sagen kannst, ja, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, war dieses Leben auch sehr schmerzvoll in vielen Phasen, war es auch sehr enttäuschend in vielen Phasen und ich musste mit echten großen Herausforderungen umgehen und es ist tatsächlich vieles nicht so passiert, wie ich mir das gewünscht habe, dann bist du heute in diesem Gottesdienst richtig. Und wenn du dich entschieden hast, noch nicht entschieden hast, Jesus nachzufolgen, dann kommst du wenigstens heute nicht mit irgendwelchen Vorstellungen, wirst du nicht mit irgendwelchen Vorstellungen konfrontiert, wo du sagst, ja, da muss ich ja dann am Ende enttäuscht werden. Wir haben das letzte Mal gesagt, Glaube ist die Gewissheit, dass Gott der ist, für den er sich ausgibt. Also, dass Gott Gott ist. Dieu est Dieu, sagt der Franzose. Und in Lingala heißt es Zambe Azali Zambe. Also es heißt, Gott ist Gott. Dieu est Dieu, Zambe Azali Zambe. Ja, ich hatte meine afrikanische Gemeinde, da habe ich das gelernt. Dann sind die nicht so drin gesessen wie ihr hier. Wenn ich Zambe Azali Zambe gesagt habe, sind die alle von den Sitzen aufgesprungen und haben heftig applaudiert und sonstige körperliche Regungen gezeigt. Also, dass er der ist, der sich ausgibt und dass er tun wird, was er versprochen hat. Du erinnerst dich, wir können nicht außerhalb der Beziehung zu Gott leben und denken, wir glauben ihm, sondern das ist immer ein Gespräch mit ihm und er muss uns die Sachen tatsächlich persönlich versprochen haben, dass wir uns darauf auch bauen können, unseren Glauben bauen können. Und im Glauben zu wandeln bedeutet, sich so zu verhalten, als ob Gott derjenige ist, für den er sich ausgibt und das tun wird, was er versprochen hat. Also Glaube, haben wir gesagt letzten Sonntag, ist Hoffnung, die einen Schritt weitergeführt wird. Aber was können wir jetzt von Gott erwarten? Was hat er uns zugesagt? Was ist so Fakt, dass wir dadurch nicht enttäuscht werden? Zunächst einmal möchte ich nochmal wieder anfangen, wie letztes Mal auch. Was können wir von ihm nicht erwarten? Gott hat nicht versprochen, dass dir keine schlimmen Dinge passieren. Das hat Gott nicht versprochen. Wir möchten vielleicht, dass uns Gott das verspricht, aber es ist tatsächlich so, es hat er uns nicht versprochen. Manchmal allerdings bewahrt er dich. Manchmal allerdings scheint er souverän einzugreifen und dich vor größerem Schaden oder Schaden überhaupt zu bewahren. Gott hat nicht versprochen, die Folgen von Sünde oder unklugen Entscheidungen, die wir getroffen haben, rückgängig zu machen. In vielen Punkten sind wir auch selbst verantwortlich. Wir haben uns von Gott getrennt, wir haben Dinge gemacht, von denen wir genau wissen, dass es nicht richtig ist. Und ihr, die hier in der Oberpfalz seid und im ländlichen Bereich noch aktiv seid, ihr wisst das, dass wenn ihr Mohrrüben steckt, ihr nicht Kartoffeln erwarten könnt, sondern ihr werdet Mohrrüben ernten. Und wenn ihr Kartoffeln steckt, dann werdet ihr Kartoffeln ernten und nicht Weizen. Und wenn ihr Weizen seht, dann ist es genau das, was du auch ernten wirst. Und wenn du mal so ein bisschen durch dein Leben gehst und dir gerade mal wieder selbst leid tust, dann schau doch gerade mal, was du erntest. Und ich kann dir sagen, ohne jetzt groß prophetisch begabt zu sein, das, was du erntest, ist genau das, was du gesät hast. Wenn du Liebe säst, erntest du Liebe. Wenn du Verständnis säst, erntest du Verständnis. Wenn du Geiz säst, erntest du Geiz. Wenn du Hass säst, erntest du Hass. Und Gott hat auch nicht versprochen, dass jeder Gläubige wohlhabend wird. Obwohl, wenn du heute Mittag dich an den Tisch setzt, kannst du vielleicht ein extra Tischgebet sprechen und sagen, Herr, ich danke dir, ich muss nicht frieren und ich habe Essen auf dem Tisch. Insofern sind wir, die wir hier uns heute versammeln und ihr, die ihr online seid, wohlhabender als der Großteil der Menschen auf dieser Welt. Wir sind unheimlich reich. Das ist uns noch nicht bewusst. Wir denken immer, wir sind zu arm und haben nichts. Aber es ist immer gut, auch mal dorthin zu fahren, wo wirklich Leute arm sind und wo wirklich Leute nichts haben. Wir haben in meiner alten Gemeinde hatten wir eine Partnergemeinde in Polen und diese Gemeinde in Polen war noch vor dem Mauerfall, so das war also noch richtig alles so wie man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Und immer wieder, wenn wir rübergefahren sind mit einem Bus oder mit ein paar Leuten, das war so heilsam für alle Leute, die da aus Nürnberg mitgefahren sind. Das war so heilsam, das zu sehen, mit welcher Freude und in welcher Situation die Leute dort leben und im Verhältnis zu uns, wie das da ist und wie reich wir eigentlich sind. Und Gott hat auch nicht versprochen, jede Krankheit, die du hast, zu heilen. Wobei das natürlich ein ganz schwieriges Thema ist. Gerade Krankheit ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und wir wünschten, wir würden einfach nur beten, Schnips, und die Krankheit wäre weg. Und manchmal ist es so. Manchmal beten wir für Menschen und sie werden gesund. Aber wir haben es auch in den letzten 10 Jahren hier im Christlichen Zentrum Amberg erleben müssen, dass wir für Leute gebetet haben und sie sind nicht gesund geworden, sie sind sogar gestorben, haben sie verloren. Also, was hat Gott uns nicht versprochen? Das habe ich jetzt gerade aufgezählt. Und wenn du so ein bisschen so in deiner Fantasie unterwegs bist und dich fragst, was hat Gott mir denn eigentlich versprochen, und denkst, er hätte dir das alles versprochen, ein kleiner Tipp ist, eine Möglichkeit zu prüfen, ob das, was du denkst, wahr ist, ob das richtig ist, ob du dein Leben darauf bauen kannst, ist, dass du mal in deinem Neuen Testament liest, wie es denn Jesus ergangen ist und wie es den Jüngern ergangen ist, die Jesus gefolgt sind, wie es Paulus ergangen ist. Eine Möglichkeit zu prüfen, ob etwas ein echtes Versprechen Gottes ist oder nicht, ist dieses Versprechen neben die Erfahrungen der Jünger und das Wirken Jesu zu stellen. Wir sehen im Neuen Testament, dass Jesus an einer Stelle alle Leute, die gekommen sind, geheilt hat. An einer anderen Stelle hat er nur einen geheilt. Und das ist für mich so eine besonders, es ist eine Geschichte, die mir sehr lieb geworden ist, ans Herz gewachsen ist, weil sie einfach auch so aus meiner Sicht so kurios ist, so seltsam anmutet. Ich denke an diese Geschichte am Teich Bethesda. Das gab da einen Teich, und da drumherum waren so Hallen gebaut, und unter diesen Hallen lagen alle Menschen, die alle möglichen Krankheiten hatten. Und sie haben geglaubt und haben das wahrscheinlich auch erlebt, dass wenn aus irgendeinem Grunde, also sie meinten, dass da ein Engel gekommen ist, der diese Wasser bewegt hat, und wenn diese Wasser bewegt wurden und der Erste, der dann da ins Wasser gesprungen ist, der ist geheilt worden. Also das war so vielleicht so wie ein damaliges Krankenhaus. Und es waren also unglaublich viele Menschen dort. Und Jesus war von diesen ganzen Menschen umgeben, von diesen ganzen kranken Menschen. Und er hätte ja tatsächlich sagen können, so Leute, gesund, so, vielleicht nicht mal so, vielleicht hätte er einfach nur gesund sagen können und alle wären gesund gewesen. Stattdessen geht er durch diese ganzen Leute durch, an allen Kranken vorbei und findet einen einzigen Mann, der ist schon 38 Jahre krank, der ist schon 38 Jahre gelähmt, der kann sich eigentlich überhaupt nicht bewegen. Einen einzigen Mann. Also geht er da durch diese Reihen durch, mach mal ein bisschen Platz, ich muss da mal durch, und dann kommt er zu diesem Mann und erfährt, dass der 38 Jahre krank ist, und dann sagt er zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und dann, das musst du dir mal so verfilmt vorstellen, so jetzt steht der auf, das haben die alle mitgekriegt. Und Jesus geht wieder zurück, Entschuldigung, und der im Schlepptau, dieser eine gesunde Mensch. Und alle anderen sind nicht gesund geworden. Es gibt einen Vers, den Jesus seinen Jüngern gesagt hat, und diesen Vers haben wir wahrscheinlich nicht auswendig gelernt. Aber wenn du nicht an die Bibel glaubst, das wäre jetzt so ein Vers, wo du auch sagen könntest, okay, das kann ich auch glauben. Da hat Jesus im Johannesevangelium zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Denn in der Welt werdet ihr hart bedrängt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Bedrängt. Doch, und das ist das große Doch, was wir in dieser Beziehung zu Jesus immer wieder erleben dürfen. Doch, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Doch, habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Wir leben in einer gebrochenen Welt, wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer Welt, wo wir umgeben sind von Menschen, die gute Absichten haben, und wir sind umgeben von Menschen, die böse Absichten haben. Wir sind umgeben von Menschen, die gut aufgewachsen sind und heil sind in ihrer Seele. Und wir sind umgeben von Menschen, die traumatisiert sind, schlimmst traumatisiert sind. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, die, wir reden von Umweltschäden und Vergiftungen und man muss einfach mal ein bisschen weiter denken, um aus seiner frommen Blase da ein bisschen rauszutreten und zu sagen, okay, Gott, das kann ich jetzt verstehen. Offensichtlich hast du mir das auch nicht versprochen, aber was hast du mir dann versprochen? Was können wir von dir erwarten? Und das, was wir von ihm erwarten können, ist richtig, richtig cool. Wir sind ja in diesem Brief an die Hebräer, ihr erinnert euch, darauf baut diese Serie auf, der Brief an die Hebräer, das ist ein Brief, von dem wir nicht genau wissen, wer es geschrieben hat. Letztes Mal habe ich behauptet, dass es Barnabas war, so ein Balu, und dann ist gleich jemand hier mit dem Stuhl zusammengebrochen. Das war vom Timing her sehr witzig. Genau, aber vielleicht war es der Barnabas. Barnabas war ein ganz lieber Apostel, der sehr versöhnend wirkte und auch mit Paulus sehr viel Geduld hatte, obwohl er dieser Verfolger der Kirche war. Vielleicht hat er den Brief geschrieben, wir wissen es nicht. Also deswegen sagen wir, der Schreiber des Hebräerbriefs. Und der schreibt im 4. Kapitel, Vers 14, da waren wir schon, weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben. Das heißt also, es gibt dort einen Priester, hohen Priester, also noch ein über dem Priester, den hohen Priester, der für uns zuständig ist, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Und wer ist das? Jesus, der Sohn Gottes. Weil wir diesen Jesus haben und deswegen wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Das heißt, die Grundlage unseres Glaubens ist die Person Jesu. Die Grundlage unseres Glaubens ist das, was am Kreuz geschehen ist und dann danach. Er ist am Kreuz gestorben für uns, vielleicht noch etwas vorher angefangen. Er ist Mensch geworden, das Wort wurde Fleisch, er ist Mensch geworden, er ist unter uns gewandelt, er ist ans Kreuz gegangen, hat unsere Sünden getragen und am dritten Tag ist er auferstanden. Das ist das, worauf wir unseren Glauben gründen. Auf eine historische Tatsache und auf etwas, was niemand erwartet hat am dritten Tage. Wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten? Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Das heißt, wenn du mit deiner Situation, wo auch immer du stehst, in welcher Situation du auch immer bist, dich an Jesus wendest, direkt zu Jesus kommst, du darfst direkt zu Jesus kommen, du brauchst niemanden mehr, der für dich bittet, du brauchst niemanden mehr, der dazwischen steht, der noch irgendwie etwas vermittelt, das ist absolut unnötig. Du kannst direkt zu Jesus kommen und wenn du dich an ihn wendest, dann sagt er nicht, was erzählst du mir denn da, was ist denn das für ein Blödsinn, wie bist denn du drauf? Sondern er kann uns in unseren Schwachheiten verstehen. Vielmehr war er genau wie wir versucht von aller Art, Versuchungen von aller Art ausgesetzt. Er war wahrer Mensch, er hat genau denselben Wahnsinn durchlebt, durch den du gehst. Er hat dasselbe Leben gelebt, das du lebst. Zu einer Zeit hat er dieses Leben gelebt, wo wir beim besten Willen nicht mal mehr als touristische Attraktion zurück wollten. Nicht in das Gute und in die Schattenseiten dieses Lebens schon dreimal nicht. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Aber Jesus hat das alles durchlebt und er hat das und deswegen kann er dich verstehen. Jesus hat zum Beispiel die Nacht damit verbracht, sich vor dem Ereignis des nächsten Tages zu fürchten. Und vielleicht geht es dir so, dass du dich fürchtest davor, dass du morgen ins Krankenhaus musst und die Nacht nicht schlafen kannst, weil du dich davor fürchtest. Vielleicht fürchtest du dich vor einer Gerichtsverhandlung und kannst die Nacht nicht schlafen. Vielleicht fürchtest du dich vor einer Prüfung und kannst die Nacht nicht schlafen. Vielleicht fürchtest du dich vor das, was morgen auf dich zukommt, in irgendeiner anderen Situation und kannst die Nacht nicht schlafen. Das hat Jesus auch erlebt. Genauso ging es Jesus. Er hat erlebt, wie seine engsten Freunde gesagt haben, Jesus, kannst du das mal buchstabieren? Keine Ahnung, ich weiß nicht, von wem du redest. Von wem redest du? Wer ist das? Was soll da sein, Sohn Gottes? Hein? Wie kommst du eigentlich auf sowas? Keine Ahnung, kenne ich nicht, nie gehört, weiß nicht, wer das ist. Das hat Jesus erlebt und das erleben wir auch. Wir dachten, das sind Freunde. Und sie haben gesagt, sie sind Freunde. Wir haben sie in unser Leben hineingelassen. Wir haben ihnen vertraut. Und dann verraten sie uns, dann wenden sie sich von uns ab und kennen dich nicht mal mehr. Und du bist ihnen auch wurscht. Sie erlebten die Ablehnung von er erlebte die Ablehnung von Familienmitgliedern. Jesus, die Leute und die Familie von Jesus war ja so irritiert durch Jesus, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir den mal einsammeln und ins Irrenhaus tun, weil der ist ja total durchgeknallt. Du kannst also mit all deinen Lebenssituationen zu Jesus kommen und du kannst erwarten, dass er dich versteht, weil er das genau so erlebt hat. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir das, deswegen finde ich das gut, wenn man auch mal diese Passionsgeschichte liest und diese ganzen Leidensbeschreibungen, die Jesus durchlitten hat, du wirst für alles, was du erlitten hast, wirst du eine Situation finden, wo Jesus genau das für dich getragen hat und genau da für dich Befreiung bewirkt hat. Er hat genauso erlebt, dass das, wofür er lebte, um ihn herum zerfallen ist. Du hast wahnsinnig Energie eingebracht, du hast versucht, etwas aufzubauen und dann kamen böse Menschen und haben das, was du aufgebaut hast, zerstört, verächtlich gemacht, ruiniert, komplett verschwunden. Und das Schlimmste vielleicht noch ist, er wurde von Satan selbst in Versuchung geführt. Der Satan ist selbst auf der Leinwand aufgetaucht und hat gesagt, du, in deiner Schrift, in deinem Text, wo du da, in deinem Buch steht zwar so und so, aber mach doch mal anders. Oder ich kann dir eine Abkürzung geben für dieses Kreuz und das ganze Mist, das brauchst du alles gar nicht. Du brauchst einfach nur dich vor mich beugen und dann kriegst du das alles, was du eigentlich gerne haben möchtest. Du kriegst die Herrschaft über die Welt. Oft sind wir ja auch so, dass wir sagen, ich möchte, mach doch eine Abkürzung, mach doch mal einen kleinen Betrug, versuch doch mal irgendwie hier, gibt's doch bestimmt einen Trick. Jesus versteht dich. Jesus versteht dich in der Tiefe deines Seins. Und wenn du zu ihm kommst, sagt er nicht, das habe ich noch nie gehört, wie bist denn du drauf, was erzählst du mir denn da? Das tut Jesus nicht, er versteht dich. Und weil das so ist, wollen wir voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und jetzt kommt es, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wisst ihr, das ist das Fantastische in unserer Beziehung zu Jesus. Er schenkt uns Erbarmen, nicht nur Mitgefühl, sondern Erbarmen. Das heißt, Erbarmen bedeutet, du hast das selbst erlebt. Das ist eine ganz andere Form von Mitgefühl. Das ist eine Regung in dir, die dich in deinem Inneren erschüttert. Und er gibt dir Gnade. Und in all diesen Situationen, in denen du bist, wo auch immer du drin steckst, darauf kannst du dich verlassen. Wenn du dich zu Jesus wendest, gibt er dir Erbarmen und Gnade in deiner Situation. Und er gibt dir die Kraft, da durchzugehen. Und er wird zur rechten Zeit die Hilfe dir geben und du wirst sie bekommen, die du brauchst. Zur rechten Zeit kannst du Gott darauf vertrauen. Und ich muss sagen, wenn ich auf diese ganzen Dinge zurückblicke, wo ich in mir selbst erschüttert wurde und wo mir Dinge ganz schlimm widerfahren sind und wo ich in der Situation, wie ich schon auch beschrieben habe, sogar zynisch wurde und drohte, mich von Gott abzuwenden, kann ich doch jetzt im Rückblick sagen, Es war zwar finster und es war unerträglich und es war furchtbar und es war verstörend. Aber im Rückblick kann ich sagen, Herr, du hast mich da durchgetragen. Du hast mir deine Gnade und dein Erbarmen gegeben. Und ich bin durch die Situation stärker geworden. Und ich habe eine ganze Menge gelernt. Es gibt ein schönes Bild in der Bibel, eine schöne kleine Geschichte, die mich persönlich immer wieder tröstet, die das nochmal so zusammenfasst, wo du jetzt ganz praktisch sehen kannst, wie Jesus agiert. Da ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern im Boot. Sie fahren über den See. Jesus ist müde, nutzt die Gelegenheit, um ein klein bisschen zu schlafen. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Und einfach, dass du das verstehst, diese Überfahrt war keine einfache Überfahrt. Bloß weil Jesus da drin war, ist das immer noch nicht Garantie, dass das jetzt nicht ziemlich, ziemlich anstrengend und aufregend wird. Und hier auch. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los. Ich dachte, Jesus, wenn ich mit dir unterwegs bin, gibt es das nicht, gibt es keinen Sturm. Ich dachte, wenn ich mit dir unterwegs bin, dann ist der Weg einfach, dann ist es leicht, dann gibt es da keine Widerstände, da gibt es alles das, was ich einfach befürchte und was ich eigentlich in meinem Leben nicht haben will, gibt es nicht. Aber hier ist es so wie in allen Situationen auch, plötzlich bricht dieser Sturm los und diejenigen, die auf dem Wasser unterwegs sind, ihr wisst, das ist sehr beängstigend, das ist überhaupt nicht gemütlich. Und vor allen Dingen, wenn du mit so einem offenen Boot unterwegs bist und die Wellen über das Boot drüber brechen, dann füllt sich das Boot mit Wasser. Dann kannst du am Ende gar nicht so schnell schöpfen, wie das Boot vollläuft mit Wasser. Und das Problem ist nicht das Wasser, das außenrum ist für den Bootfahrer, sondern das Wasser, das im Boot ist. Das ist das Problem. Das Problem nicht das Wasser, das außenrum ist. Und dann kriegen die Jünger einen Schrecken. Und sie stürzen zu Jesus und wecken ihn und schreien, rette uns, wir sind verloren. Also die hatten Todesangst. Jesus hat sie vor dieser Todesangst nicht bewahrt. Das haben die so erlebt. Und Jesus wacht auf, sagt zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Ja, also Jesus, wenn wir jetzt mal nochmal beim Kaffee trinken, das nochmal besprechen, so was wir da erlebt haben, kann ich dir schon sagen, warum wir solche Angst hatten, weil das Boot voll Wasser lief und weil wir untergehen. Deswegen hatten wir Angst. Ist doch normal, dass du da Angst hast. Da stand Jesus auf, wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken und es trat eine große Stille ein. Er gibt dir Gnade und Erbarmen in deiner Situation. Er wird nicht zulassen, dass der Druck oder der Herzschmerz deines Lebens mehr sind, als wir ertragen können. Er ist bei dir. Er hilft dir durch das Leben. Wir werden zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Er wird eingreifen, manchmal körperlich, manchmal seelisch. Manchmal geschieht das auch durch ein physisches Ereignis. Manchmal einfach, dass er uns übernatürlichen Frieden gibt. Manchmal in Form von Hoffnung. Zum Wissen zum Beispiel, dass du jemanden, der gestorben ist, wiedersehen wirst. Das ist Gnade, die sich in Hoffnung verwandelt. Das kann dir, obwohl dieser Mensch gestorben ist und obwohl du genau dich davon überzeugen konntest, dass der echt tot ist, kann es dir über diesen Schmerz hinaus unglaublich viel Hoffnung geben und dich tragen und du kannst diese Gnade und dieses Erbarmen von Jesus in deiner Situation spüren. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, er kommt in deine Situation hinein. Du brauchst ihn nicht rausstoßen, sondern er kommt in deine Situation hinein und er fühlt mit dir mit. Oder wenn jemand zum Beispiel deine Miete für dich bezahlt, dann ist das Barmherzigkeit durch Einmischung. Das habe ich zum Beispiel, haben wir als Familie in unserem Leben öfters erlebt, dass Gott sehr konkret eingegriffen hat, wo wir pleite waren, wo wir finanziell am Ende waren, wo wir nicht wussten, wie es weitergehen soll. Da hat Gott souverän eingegriffen. Das in Klammern setzt aber auch voraus, dass Menschen das hören. Also es kommt ja nicht aus der Luft, er druckt ja keine Geldscheine, sondern er gibt es jemandem ins Herz, das zu tun. Und wenn dieser jemand, dem er das ins Herz gibt, jetzt sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, das Geld brauche ich selber, das mache ich nicht, wie komme ich eigentlich dazu, dem die Miete zu bezahlen oder in unserem Fall war es der Wocheneinkauf vor die Tür zu stellen, wie komme ich, dann geschieht es nicht. Also haben wir schon auch eine Verantwortung, die wir Jesus nachfolgen, haben eine große Verantwortung, einfach da auch selber zu hören und dann nicht im Weg zu stehen, wenn Gott durch uns handeln möchte. Denn selbst Gott hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und volle Zuversicht. Und wir können voller Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir anhaben? Was können Menschen mir anhaben? Ja, Menschen können dir sehr viel anhaben. Sind wir mal ganz realistisch. Menschen können dich verwunden, verstümmeln, töten, körperlich oder seelisch. Menschen können dir extrem viel anhaben. Aber Gott ist viel größer und viel stärker. Das ist ja ein kleiner Auftritt. Ja, unser Lobpreisteam. Und für dich, der du deinen Vater verloren hast, sagt Gott, ich will ein Vater für dich sein. Ein Vater für die Weisen. Ich bin dann dein Vater. Wenn du deinen Vater verloren hast und deinen Vater vermisst, will ich jetzt dein Vater sein. Dann kannst du ihn auch in dieser Situation erfahren. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott für mich sorgen, aber auch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott hat uns nicht versprochen, uns vor unseren Umständen zu befreien, aber er hat versprochen, uns durch unsere Umstände hindurch zu helfen. Er hat gesagt, ich stehe dir zur Seite. Und wenn du zu mir kommst, du darfst mutig zu mir kommen, dann kannst du erwarten, dass du in der Begegnung mit mir Erbarmen erfährst, zutiefstes, erschütterndes Erbarmen, weil ich genau weiß, wie es dir geht, und du bekommst diese Gnade, die du brauchst. Und dann wird deine Erwartung auch nicht enttäuscht, dann wirst du sagen können, ja, dieser Gott lebt. Und obwohl es mir gerade nicht gut geht, erlebe ich doch seine Stärke in dieser Situation. Lass uns vielleicht diese nächste Woche die Gelegenheit dazu nutzen, ganz neu in diese Beziehung zu Gott zu treten und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe und ich erwarte von dir und möchte, dass du mir Erbarmen und Gnade gibst in der Situation, in der ich jetzt gerade bin. Mit meinem Mann in der schwierigen Situation, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meiner Arbeit, mit all den Dingen, die mich bedrängen und bedrücken. Herr, gib mir dieses dein Erbarmen und gib mir deine Gnade. Und dann weiß ich, dass du mich hindurchtragen wirst durch meine Umstände. Lass uns gemeinsam aufstehen und das letzte Lied singen und unser Vertrauen zu Gott gegenüber ausdrücken.